Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles rund um Training, Ernährung, Gesundheit und unser heutiges Thema ist die Osteoporose. Heute geht es darum, was ist Osteoporose, wie entsteht sie, welche Risikofaktoren gibt es, welche Rolle spielt Ernährung und Bewegung und vor allem, was kann man selbst zur Vorbeugung tun? Das Thema betrifft nicht nur ältere Menschen oder bereits Betroffene, sondern auch alle, die ihre Gesundheit langfristig erhalten wollen und gerade auch im Fitness- und Präventionsbereich. Besonders spannend ist der heutige Blick auch aus einer orthopädischen Perspektive, weil es betrifft ja das Bewegungssystem und wir werden dann dementsprechend mal so ein paar Fragen, die ich vorbereitet habe, werden wir mal drauf eingehen. Und dann werden wir auch später in die Handlungsempfehlungen kommen. Also was kann ich machen jetzt im Alltag? Wie muss ich trainieren, wenn dieses Thema Osteoporose, wie gesagt, wenn dieses Thema Osteoporose vielleicht im Raum steht? Zuerst einmal, was ist Osteoporose? Der Knochen, also das betrifft ja unsere Knochen. Diese Knochen, die haben ja einen ständigen Auf- und Abbau. Das heißt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir 53, 57 Zentimeter lang und dann später vielleicht 1,85 Meter, 1,87 Meter, 1,90 Meter, 1,65 Meter. Das heißt also, die Knochen, die haben einen Wachstum. Dieser Wachstum, der Längenwachstum, der ist im Alter so von 18, 19 Jahren ist der abgeschlossen. Das kann man sehr gut erkennen, wenn man ein Röntgenbild von der Hand macht und sieht dann, dass diese kurzen Fingerknochen hier, wenn da die sogenannten Epiphysenfugen, das sind die Wachstumsfugen, wenn die auf den Röntgenbildern noch geöffnet sind, also sichtbar sind, da weiß man, okay, da ist der Längenwachstum ist noch in Gange. In dem Moment, wo die geschlossen sind an der Hand, ist stellvertretend für den ganzen Körper, dann weiß man, jetzt ist der Längenwachstum abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass die Knochen dann nicht mehr wachsen, sondern die höchste Knochendichte, die erreichen wir in einem Alter so von ungefähr so 28 Jahren. Das heißt also, bis zum 28. Lebensjahr ungefähr haben wir dann 100% von unserer Knochenmasse erreicht, die sogenannte Peak Bone Mass, wie man das auch bezeichnet. Und jetzt kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Im Körper ist ja alles so programmiert, wenn was genutzt wird, dann wird es dementsprechend weiter bearbeitet und wenn was nicht gebraucht wird, wird es wieder abgeschafft. Und bei den Knochen ist es nicht anders. Das heißt also, ich kann bis zu dem Alter von 28, kann ich also ungefähr, es ist also kein Geburtstag, wo das dann umkippt, kann ich also meine Knochenmasse, die 100% Knochenmasse, die kann ich beeinflussen. Das heißt also, das geht los mit, wie ernähre ich mich in der Kindheit, wie bewege ich mich in der Kindheit, wie aktiv bin ich und dementsprechend wird der Knochen viel dichter und viel stabiler werden, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur den ganzen Tag vorm Computer sitze, weil der Körper sagt, okay, der braucht nicht viele Knochenmasse, zum auf die Toilette gehen, was essen gehen, braucht man nicht so viel. Aber wenn man körperlich aktiv ist, dann wird sich der Knochen dementsprechend natürlich viel stärker ausprägen. Man weiß das anhand von Untersuchungen von römischen Gladiatoren oder von irgendwelchen Menschen, die körperlich schwer gearbeitet haben. Die haben dann viel dichtere Knochenmasse, viel mehr Knochenmasse als jemand, der jetzt den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt. Das heißt also, wir können die Knochenmasse bis zum 28. Lebensjahr sehr gut beeinflussen durch sportliches Training, durch körperliche Aktivität, schwere Lasten tragen und natürlich auch durch dementsprechend eine gute Ernährung, die den Knochenstoffwechsel unterstützt. Und der Knochen, der hat ja einen ständigen Auf- und Abbau. Das heißt also, tagtäglich werden die Knochenzellen immer wieder neu konstruiert, neu aufgebaut und Wir haben Knochenzellen, die den Knochen aufbauen. Das sind die sogenannten Osteoblasten. Dann haben wir Knochenzellen, die den Knochen abbauen. Das sind die sogenannten Osteoklasten. Und dann gibt es noch Osteozyten, die überwachen das Ganze. Und wenn der Aufbau stärker ist als der Abbau, wird Knochenmasse aufgebaut. Und wenn der Knochen dann langsam an Knochenmasse verliert, dann sprechen wir von einem altersgerechten Knochenabbau. Und wenn das über die Norm abbaut, dann sprechen wir von der sogenannten Osteoporose. Das heißt also, die Osteoporose ist eine Erkrankung des Skelettes, bei der die Knochen an Stabilität verlieren. Die Knochenmasse nimmt ab und auch die innere Struktur des Knochens verändert sich. Dadurch wird der Knochen poröser, anfälliger für Brüche. Wir haben in der Knochensubstanz haben wir zwei Arten. Wir haben einmal die sogenannte Substantia compacta. Das heißt, das ist eine sehr kompakte Knochensubstanz, wie wir sie in den Röhrenknochen vorfinden, im Knochenschaft. Und dann haben wir in den Knochenenden oder in den Wirbelkörpern haben wir eine sogenannte schwammartige Substanz. Das ist die Substantia spongiosa. Und diese schwammartige Substanz, die hat sogenannte Knochenbällchen, die sich dann nach Zug- und Druckbelastung ausrichten. Das heißt also, man kann sehr gut an den Knochenbällchen, an der Knochenstruktur, kann man erkennen, in welche Richtung Druckbelastungen, Biegebelastungen, Scherbelastungen immer wieder auf den Knochen einwirken, weil dementsprechend stark hat sich der Knochen dort ausgebildet. Wenn jetzt der Knochen aber stärker abbaut, als die Norm ist, dann sprechen wir, wie gesagt, von der Osteoporose. Und viele Menschen denken ja beim Knochen an etwas Starres, aber tatsächlich ist Knochengewebe aber lebendig, wird ständig auf- und abgebaut, das habe ich schon kurz erklärt. Und solange sich der Auf- und Abbau in der Waage halten, bleibt der Knochen stabil. Problematisch wird's, wenn mehr Knochen abgebaut wird, als neu gebildet wird. Das passiert häufig schleichend, das heißt Osteoporose verursacht oft lange keine Beschwerden, keine Schmerzen und fällt dann erst auf, wenn es vielleicht zu einem Knochenbruch kommt. Dieser Knochenbruch, das kann sein, dass zum Beispiel der Oberschenkelhals bricht, es kann sein, dass Wirbelkörper einbrechen. Oft hat man so eine Radius, das heißt die Speiche ist hier da vorne am Handgelenk, ist davon betroffen. Das sind so die ersten, das sind so die ersten Probleme, die entstehen, die ersten Brüche, die man da erkennen kann. Dazu aber später noch mehr. Schlimm wird es natürlich, wenn, wie gesagt, jetzt an der Wirbelsäule ein Wirbelkörper einbricht oder, wie gesagt, am Hüftgelenk der Oberschenkelhals abbricht oder am Handgelenk. Und deswegen können wir uns merken, der Knochen ist ein lebendiges Gewebe, was ständig Umbauprozesse hat. Und bei Osteoporose haben wir dann einen verstärkten Knochenabbau, der dann dazu führt, dass die Knochendichte abnimmt, die Knochenstruktur instabiler wird und ein erhöhtes Frakturrisiko besteht. Es gibt verschiedene Arten der Osteoporose. Grundsätzlich kann man sagen, wir unterscheiden zwei Arten der Osteoporose. Einmal eine sogenannte primäre Osteoporose und eine sogenannte sekundäre Osteoporose. Die primäre Osteoporose ist die häufigste Form. Sie entsteht meist altersbedingt durch hormonelle Veränderungen. Besonders bekannt ist die Osteoporose nach den Wechseljahren. Wir sprechen von einer sogenannten postmenopausalen Osteoporose. Das heißt also, hier sinkt der Östrogenspiegel und der beschleunigt dann den Knochenabbau. Und das kann sein, dass der Knochen dann, ich sag mal so 0,5-1% abbaut pro Jahr und der kann dann aber 2% pro Jahr abbauen. Das heißt, in 10 Jahren sind dann 20% Knochenmasse weg. Und normalerweise wären so in dem Alter ungefähr 5-10% Knochenmasse weg. Und dann haben wir noch die sekundäre Osteoporose. Die entsteht als Folge, also sekundär von einer anderen Erkrankung oder durch bestimmte Medikamente. Und dazu gehört zum Beispiel so eine langfristige Cortisontherapie, wie sie zum Beispiel bei verschiedenen Erkrankungsbildern, Multiple Sklerose und so weiter, auch häufig gemacht wird. Dazu kommen auch hormonelle Störungen, dann chronische Darmerkrankungen, ist ja klar, wenn der Darm die Nährstoffe nicht aufnehmen kann, dann habe ich auch kein Baumaterial, um Knochensubstanz aufzubauen. Dann Bewegungsmangel gehört mit dazu. Bettlägerigkeit oder zu wenig mechanische Reize. Bei Astronauten, die so 80 Tage im Weltall sind, wenn die zurückkommen auf die Erde, haben die eine verstärkte Osteoporose, weil im Weltraum, klar, Schwerkraft ist weg, dann wird direkt der Knochen abgebaut. Und auch eine Mangelernährung kann das Ganze nochmal begünstigen. Also die primäre Osteoporose, wie gesagt, altersbedingt, häufig nach den Wechseljahren, aber auch bei älteren Männern möglich. Wir haben einmal die postmenopausale Osteoporose, das betrifft dann die Frauen, die dann durch den Östrogenmangel, durch Verschiebung dann verstärkt Knochensubstanz verlieren. Und bei älteren Männern sprechen wir dann von einer sogenannten senilen Osteoporose. Das heißt also auch, davon kann man betroffen sein. Die sekundäre Osteoporose, wie gesagt, Cortison, Stoffwechselerkrankungen, Hormonstörungen, chronische Entzündungen, Untergewicht, Nährstoffmangel. Das sind also so die häufigen Mängel, die man da hat. Wenn man als Frau sehr schlank, sehr zierlich ist, wenig Fettgewebe hat, dann kann das die Osteoporose begünstigen. Es gibt Risikofaktoren und nicht jeder Mensch hat dasselbe Risiko, an Osteoporose zu erkranken. Aber es gibt bekannte Faktoren, die das Risiko deutlich erhöhen können. Und zwar haben wir einmal das Alter. Das heißt also, mit zunehmendem Alter wird verstärkt Knochensubstanz abgebaut. Das haben wir schon gehört. Der Peak ist bei 28, dann bleibt das so ein bisschen stehen, dann baut die Knochensubstanz langsam nach hinten runter ab. Bei Frauen ist dann so ein Knick drin durch die Menopause, wo das dann ein bisschen stärker abbaut. Das ist also ein Risikofaktor. Dann Frauen, das weibliche Geschlecht, vor allem nach den Wechseljahren, wenn also die Östrogene weniger werden, ist eine verstärkte Osteoporose. Es gibt familiäre Vorbelastungen, wo man sagt, okay, Mama hat Osteoporose, Papa hat Osteoporose, Oma, Opa, die hatten alle Osteoporose. Dann hat man da schon mal so eine familiäre Vorbelastung. Dazu kommt Bewegungsmangel, begünstigt die Osteoporose, Untergewicht, habe ich schon erklärt, dass bei Untergewicht, jetzt bei Frauen zum Beispiel, dass da zu wenig, wenn zu wenig Körperfettanteil da ist, Östrogen ist ein Hormon, das auf Fettbasis gebildet wird, habe ich zu wenig Fett, wird das Östrogen auch nicht mehr gebildet. Dann, wenn ich ein Calcium- und ein Vitamin-D-Mangel habe, also es gibt viele Untersuchungen, Meta-Analysen, wo man also die postmenopausale Osteoporose untersucht und das dann im Zusammenhang mit Vitamin D und Kalziumaufnahme. Vitamin D sorgt dafür, dass der Darm mehr Kalzium aufnehmen kann. Dieses Kalzium schwimmt jetzt im Blut und Vitamin D und auch Vitamin K2 sorgen dafür, dass dann dieses Kalzium auch in den Knochen eingelagert wird. Das heißt also, wenn hier ein Fehler ist, entweder beim Darm, dass ich irgendwelche Probleme mit dem Darm habe, chronische Darmerkrankungen zum Beispiel, oder wenn ich einen Kalziummangel habe, beziehungsweise einen Vitamin-D-Mangel habe, niedriger Vitamin-D-Spiegel, das begünstigt natürlich auch die Osteoporose. Dann Rauchen begünstigt die Osteoporose, hoher Alkoholkonsum begünstigt Osteoporose, dann wie gesagt Cortison und dann gibt es Erkrankungen wie Schilddrüsenüberfunktion, chronische Darmerkrankung, rheumatische Erkrankung, hormonelle Störung. Das heißt, immer wenn Entzündungsprozesse in unserem Körper sind, das kann dann auch die Knochensubstanz betreffen. Aber die gute Nachricht ist, einige dieser Faktoren kann man nicht beeinflussen, viele andere aber sehr wohl. Und da kommt dann der Bereich Ernährung mit ins Spiel. Das heißt, bei der Ernährung geht es darum, also Ernährung allein kann die Osteoporose nicht immer verhindern, aber es ist ein ganz wichtiger Baustein, wenn es darum geht, gesunde Knochensubstanz aufzubauen. Wir haben ja schon öfter mal das Beispiel gehört, ich bin so ein Fan vom Baumarkt, ne? Das heißt also, wenn ich ein Haus bauen möchte und ich habe ein Grundstück und ich habe einen Bauplan und das ist alles genehmigt, dann fahre ich ins Bauhaus und kaufe mir das Material. So, jetzt kann ich schon mal schauen, in meinen Lebensmitteln sind diese Nährstoffe drin, die der Körper braucht, damit er sozusagen Knochen aufbauen kann. Wenn das in der Nahrung fehlt, dann kann man sagen, okay, klar, wenn das in der Nahrung fehlt, wieso soll dann der Knochen sich aufbauen, kann er nicht funktionieren. Jetzt kann es aber sein, dass die Nährstoffe eigentlich vorhanden sind, aber trotzdem haben wir Osteoporose. Das kann damit zusammenhängen, dass auf dem Transportweg irgendwas nicht funktioniert. Das heißt also, das Kalzium wird über dem Darm nicht aufgenommen. Vitamin D-Mangel spielt da wieder mit eine Rolle. Das heißt also, hier kann man einiges sich schon mal anschauen. Und dann letztendlich kommen noch die Reize dazu. Welche Reize muss ich setzen, damit Knochensubstanz aufgebaut wird? Einmal ist Kalzium ganz wichtig, weil Kalzium ist ein zentraler Baustein für die Knochen. Und wenn ich dauerhaft zu wenig Kalzium aufnehme, dann hat der Körper schlechte Voraussetzungen für stabile Knochen. Gute Kalziumquellen sind Milchprodukte wie Joghurt, Käse oder Quark. Dann kalziumreiches Mineralwasser, da kommt aber ein Aber dazu. Dann grüne Gemüsesorten wie Brokkoli oder Grünkohl, Mandeln, Sesam, Hülsenfrüchte. Kalziumreiches Wasser, aber das hat einfach damit zu tun, es kommt immer darauf an, wie ist das Kalzium gelöst? Ist das organisch gelöst? Das heißt also, es wurde aufgenommen von den Pflanzen. Dann hat das Kalzium eine hohe Bioverfügbarkeit. Das heißt, unser Körper kann das dann sehr gut verwenden. Ist das Kalzium mineralisch gelöst? Das heißt also das Wasser ist durch die Steine durchgesickert und hat das Kalzium dort gelöst. Dieses Kalzium, das kann von unserem Körper schlechter aufgenommen werden. Dann haben wir nochmal dieses vitaminähnliche oder dieses hormonähnliche Vitamin, Vitamin D3. Das hilft dem Körper, dass das Kalzium aus dem Darm aufgenommen wird und in die Knochen eingebaut wird. Das wird zum Großteil über Sonnenlicht gebildet, kann aber bei uns je nach Jahreszeit, wenn wir jetzt so in unserem Breitengrad sind, haben wir so ab Oktober bis März, April steht die Sonne so flach, dass die UVB-Strahlung, die für die Vitamin-D-Produktion in der Haut verantwortlich ist, dass diese UVB-Strahlung durch das Ozon sich aufreibt. Das heißt also, es kommt gar nicht auf der Erde an und in dem Moment bringt es mir auch nichts, wenn ich in der Sonne rumlaufe, weil hier keine Vitamin-D-Synthese stattfindet. Um Vitamin D über die Sonne aufzunehmen, ist es sehr wichtig, dass wir uns der Sonne so lang aussetzen, dass wir keinen Sonnenbrand bekommen, aber auch nicht zu kurz aussetzen. Und sobald wir uns mit Lichtschutzfaktorcreme eingremen, ist natürlich die Vitamin-D-Synthese in der Haut ist natürlich dann auch weg. Das heißt also, auch hier muss man wieder aufpassen. Oft sind die Empfehlungen, die Sonnenterrassen, das ist also T-Shirt, die Arme, dann Gesicht, Dekolleté, ne, würde ausreichen. Das ist so die offizielle Empfehlung, die man immer wieder hört, aber das reicht bei weitem nicht aus. Man muss also wirklich mit kurzen Hosen dann draußen in der Sonne sein und dann kann man so, ja, wenn man wirklich eine gute Vitamin-D-Synthese hat, dann kann man so 20.000 bis 25.000 Einheiten kann man da am Tag aufnehmen und alles, was dann zu viel ist, zerfällt automatisch auch wieder. Das heißt, eine Überdosierung durch die Sonne an Vitamin D3 ist nicht möglich. Bei der Supplementierung sieht es anders aus. Die DGE empfiehlt 800 internationale Einheiten, das sind 20 Mikrogramm, ist aus präventiver Sicht, gerade wenn es um das Thema Osteoporose geht, nicht ausreichend. Die sprechen dann von 50 bis 60 Mikrogramm, also schon 40 bis 60 Mikrogramm, also das Doppelte bis Dreifache. Das heißt, wir sind dann ungefähr bei 800 bis 2400 internationalen Einheiten. Die Empfehlungen, die gängigen Empfehlungen liegen so zwischen 3000 und 4000 internationalen Einheiten. Also ihr seht, es ist ein Riesenunterschied zwischen minimal bis optimal versorgt. Deswegen spielt Vitamin D eine sehr große Rolle. Dazu nochmal, wie gesagt, K2 hat auch viele positive Effekte, verhindert, dass sich das Kalzium in den Gefäßen ablagert und begünstigt dann, dass auch das Kalzium besser in die Knochen eingelagert wird. Dann natürlich ganz wichtig, Eiweiß spielt eine ganz wichtige Rolle, weil die Knochen bestehen ja nicht nur aus Mineralstoffen, sondern sie bestehen auch aus organischen Strukturen. Und deswegen ist es auch gut, dass man eine gute Eiweißversorgung hat. Das heißt, eine ausgewogene, eiweißreiche Ernährung, viele unterschiedliche Eiweißquellen, am besten eine Kombination aus pflanzlichen und tierischen Eiweißquellen, hat so einen sehr guten Effekt. Dann die Empfehlung liegt so, ja, die neueren Empfehlungen liegen so zwischen 1,3 und 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, wie es jetzt zum Beispiel in Amerika empfohlen wird. Es gibt im Präventionsbereich Untersuchungen bei älteren Menschen, da geht man bis zu 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht bei einer isokalorischen Ernährung, das heißt also, wenn ich genauso viel esse, wie der Körper braucht, oder bei einer hypokalorischen Ernährung, wenn es einfach darum geht, Gewicht zu reduzieren, wenn man Übergewicht hat zum Beispiel. Dann ganz wichtig natürlich, damit die Nährstoffe in die Zelle rein und rauskommen, auch dementsprechend genügend trinken. Das heißt also, wenn man zu wenig trinkt, dann ist natürlich der Zellstoffwechsel viel schwieriger. Deswegen immer schauen, dass man genügend trinkt. Ich rede jetzt nicht von Alkohol. Dann natürlich stark einseitige Diäten sollte man vermeiden. Untergewicht sollte man vermeiden. Und Alkohol und Nikotin zumindest mal reduzieren. Besser natürlich wäre es zu meiden. Und dann kommen wir zu einem sehr interessanten Kapitel, nämlich wie sieht es denn aus mit Bewegung, das heißt und Training im Bereich der Prävention. Und da ist ganz klar, Bewegung ist einer der wichtigsten Schutzfaktoren, wenn es um die Knochengesundheit geht. Das heißt, der Knochen reagiert auf Belastung. Das bedeutet, wenn wir uns regelmäßig sinnvoll bewegen, setzen wir Reize, die dem Knochen helfen, stabil zu bleiben. Durch Impact, das heißt also, wenn man läuft zum Beispiel, dann hat man eine Flugphase, setzt dann immer wieder auf und diese Impacts, die da kommen, die sorgen dafür, dass die Knochen stimuliert werden, sich aufzubauen. Würde ich jetzt ein sanftes Training machen, wo keine Impacts stattfinden, dann würde dieser Effekt würde also nicht da sein. Das heißt, ich brauche ausreichend hohe Belastungsreize auf das Knochengewebe, um zu verhindern, dass die Knochensubstanz abbaut, also dass das Fortschreiten der Knochensubstanz abgebaut wird und auch, wenn es geht, zu versuchen als Reiz zum Aufbau neuer Knochenmasse. Das kann nur bei entsprechend intensivem Training erzielt werden. Und da ist besonders wichtig das Krafttraining, alltagsnahe Belastungen sind auch wichtig, dann Gleichgewichtstraining ist ganz wichtig. Ein Thema der Osteoporose ist die sogenannte Sturzprophylaxe und deswegen empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation, die empfehlen ja 150 Minuten moderates Ausdauertraining oder 75 Minuten intensives Ausdauertraining, zweimal in der Woche Krafttraining und ab dem Rentenalter dann Koordination und Gleichgewichtstraining. Also ich weiß nicht, ob man da warten muss, bis man in die Rente geht. Das kann man also schon vorher prophylaktisch beginnen. Das ist sicher nicht verkehrt. In der Therapie der Osteoporose zielt das Krafttraining aber eher auf den Erhalt der vorhandenen Knochenmasse ab. Das heißt, die Effekte hinsichtlich Aufbaus neuer Knochenmasse sind minimal. Und das ist darum wird es wichtig oder ist es so wichtig, dass das ein adäquates Koordinationstraining, das heißt also primär ein Gleichgewichtstraining und Reaktionsfähigkeitstraining, das ist wichtig, um Stürze zu vermeiden, das heißt Sturzprophylaxe. Und da kann man bei uns in den Studios zum Beispiel sehr gut mit dem SensoPro arbeiten. Das ist ein tolles Gerät, wo man Gleichgewichtsübungen, Koordinationsübungen macht. Und dann natürlich auch dementsprechend Krafttraining. Und beim Krafttraining ist einmal wichtig, ich brauche eine hohe Reizintensität. Das heißt, ich brauche eine hohe Reizwirkung. Und diese Reizwirkung, da gibt es Rechenmodelle, theoretische Rechenmodelle. Man sagt dann ungefähr 85% von dem One Repetition muss ich mindestens Reize setzen. Das heißt also, wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, 100 Kilo auf der Beinpresse einmal schaffen würde, dann müsste ich mit 85 Kilo trainieren, damit ich einen Reiz habe, der so adäquat ist auf meine Beinmuskulatur, auf meinen Oberschenkel, auf meinen Oberschenkelhals, Oberschenkelkopf und Oberschenkelknochen, dass ich damit einen Reiz habe, der die Osteoporose vielleicht stoppt, beziehungsweise vielleicht sogar einen Ticken Knochenmasse aufbauen kann. Manchmal findet man Studien, dass durch Krafttraining auch Knochenmasse aufgebaut wurde. Die Erlangener Fitness- und Osteoporose-Studie, die da gemacht wurde, das war, glaube ich, der Kemmler, der hat, die konnten also nur leichte, also Stagnation beziehungsweise eine leichte Steigerung feststellen. Ganz wichtig sind schnelle Reizwirkungen. Das heißt also, ich brauche eine Reizrate, eine gewisse. Und wir reden jetzt hier von Reizen wie jetzt zum Beispiel Sprüngen, ne, oder dass man irgendwelche Medizinbälle da gegen die Wand wirft oder auf den Boden knallt. Also schon, es müssen schon Belastungen sein, die wirklich auch dementsprechend Impulse setzen, damit diese piezoelektrische Impulse gesendet werden, damit wieder Knochenmasse aufgebaut wird. Dann brauche ich eine kurzzeitige Reizeinwirkung. Wir reden hier von einer Reizdauer, 5 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, nicht mehr. Die Reize sollen dynamisch sein, also solche Übungen wie Plank oder Wall-Sit, wo man da an der Wand sitzt und solche Sachen, die sind nicht unbedingt gut geeignet. Rotationsübungen, wenn schon eine gewisse Osteoporose in der Wirbelsäule ist, muss man dementsprechend aufpassen. Hier ist es wichtig, dass man immer unter der physiologischen Haltung der Wirbelsäule dann dementsprechend arbeitet. Die Reize sollen, wie gesagt, vielseitig sein, also viele unterschiedliche Reize, mindestens 2-mal in der Woche. Und ganz wichtig, eine stetige Progression. Man muss das Training immer wieder steigern. Und diese Belastungsprogression, die hat man sehr gut, wenn man jetzt zum Beispiel so ein E-Gym-Training macht, trainiert dort auf der Beinpresse, dann habe ich eine tolle Übung, die in dem Moment auf den Oberschenkelknochen wirkt. Weil ganz wichtig ist, neben einem dauerhaften Training, die Übungsauswahl muss knochenspezifisch erfolgen. Das heißt, es müssen Übungen ausgewählt werden, die die Knochenregion mechanisch auch stimuliert. Wenn ich jetzt Beinstrecker, Beinbeuger trainiere, dann hat das keine Auswirkung auf meinen Oberschenkelknochen. Da muss ich schon Beinpresse trainieren. Wenn ich jetzt eine Butterfly-Übung mache, dann hat das keine Auswirkung auf meinen Oberarm oder auf meinen Radius. Das heißt, wenn ich möchte, dass diese Speiche hier belastet wird, dann muss ich Brustpresse zum Beispiel trainieren. Wenn ich möchte, dass der Wirbelkörper Belastung hat, dann muss ich hingehen und muss Schulterpresse trainieren, weil ich da eine axiale Belastung auf die Wirbelsäule habe. Aber entscheidend ist immer, mit welcher Voraussetzung kommt der Kunde zu uns oder die Kundin zu uns ins Studio? Das heißt, wenn die Osteoporose schon ein gewisses Maß erreicht hat, dann kann ich natürlich nicht mehr solche Übungen trainieren, weil die Risikofaktoren, die der Kunde schon mitbringt, einfach diese Übungen dann ausschließen. Das heißt, das sind dann Kontraindikationen. Und deswegen ist es wichtig, eine genaue Diagnostik auch zu haben. Das heißt, wenn ich als Kunde, ich hatte eine Kundin, die war 27 Jahre alt und dann sagte sie, sie hat Osteoporose. Dann habe ich gefragt, ob sie Multiple Sklerose hat, sagt sie ja. Und dann wusste ich, Cortisonbehandlung, dadurch verstärkte Osteoporose. Das heißt also, dann muss man wissen, wie stark ist die Osteoporose. Das heißt, wenn jetzt bei älteren Frauen schon ein Wirbelkörper eingebrochen ist oder vielleicht zwei, sogar drei Wirbelkörper eingebrochen sind, dann sprechen wir oft von einem sogenannten Witwenbuckel. Das heißt also, ältere Frauen, die müssen nicht unbedingt den Mann verloren haben, die haben den Mann überlebt, die haben oft einen runden Rücken. Das hat einfach damit zu tun, dass die Wirbelkörper eingebrochen sind. Und wenn die Wirbelkörper einbrechen, zum Beispiel im Bereich der Lendenwirbelsäule, dann ist klar, dann wird der Rücken rund. Und das kann man sich so vorstellen, wenn wir rechts und links an unsere Rippenbögen greifen und dann etwas weiter unten den Darmbeinkamm suchen, dann haben wir so einen Abstand, der liegt so ungefähr so, sagen wir mal, zwischen 8 und 10 Zentimeter. Kann auch ein bisschen mehr sein. Wenn jetzt die Wirbelkörper eingebrochen sind, dann kann es sein, dass die osteoporosenkranken Menschen eine Lateralflexion, also eine Seitneigung nach rechts und links machen, kann es passieren, dass die mit den Rippenknochen auf dem Beckenkamm aufsetzen und das ist natürlich sehr schmerzhaft. Wir haben in der Osteoporose-Diagnostik haben wir durch die Wirbeleinbrüche ein Körperlängendefizit. Das kann innerhalb von 10 Jahren 8 bis 10 Zentimeter sein. Das heißt also, innerhalb von 10 Jahren verlieren diese Menschen durch die Einbrüche von den Wirbelkörpern dann an Körpergröße 8 bis 10 Zentimeter. Man sieht dann hinten am Rücken, hängt die Haut an den Dornfortsätzen sozusagen, hängt sie so runter, das sieht aus wie so ein Tannenbaum, ne, weil ganz einfach die überschüssige Haut da runterhängt. Und das ist natürlich dann schon sehr weit fortgeschritten. Und wenn so eine Kundin zu uns ins Studio kommt, dann kann ich mit der keine Hüpfübungen machen und kann sagen, spring mal hier vom Kasten hoch oder spring mal vom Kasten runter. Das geht dann einfach nicht mehr. Dann kann ich nur noch diese Übungen machen, die halt möglich sind. Und deswegen ist das immer wichtig, eine gute Diagnostik als Trainer zu haben, dass man weiß, wie weit ist die Osteoporose fortgeschritten und dementsprechend kann man dann Übungen machen. Also wir brauchen eine hohe Trainingsintensität. Daher sollte man immer wieder schauen, wie weit lässt das der Leistungszustand beziehungsweise der Gesundheitszustand des Sportlers zu. Und dieser Trainingsschwerpunkt liegt dann in einem sogenannten intensitätsorientierten Training. Das heißt also, intensitätsorientiert, wir haben hier niedrigere Wiederholungszahlen und da, wie gesagt, hat der Kemmler mit dieser Erlanger Fitness-Osteoporose-Präventionsstudie, der konnte also darlegen, dass ein Krafttraining mit schnellen, explosiven Übungsausführungen zu einem signifikant oder zu signifikant höheren Effekten auf die Knochendichte führt, als ein Krafttraining mit konventionellen beziehungsweise betont langsamem Tempo. Das heißt also, hieraus resultiert dann die Forderung nach schneller und kurzer Reizeinwirkung, vergleichbar mit sogenannten Impact, also Sprungbelastungen, wie man es da auch hat. Gleichgewichtstraining ist speziell in der Therapie bei einer manifesten Osteoporose ein unerlässlicher Bestandteil der Trainingsmaßnahmen. Auch hier konnte in klinischen Studien gezeigt werden, dass vor allem Gleichgewichtsgangtraining ergänzend durch Krafttrainingsübungen zur Reduktion der Sturzgefahr beiträgt. Das heißt also, wenn ich den Sturz verhindern kann, dass ich gar nicht aufs Handgelenk falle und mir da jetzt vielleicht den Radius, also die Speiche, breche Oder wenn ich stürze und auf meinen Oberschenkelhals falle und mir dann vielleicht sogar auf den Oberschenkelknochen falle seitlich und dann den Oberschenkelhals breche. Da geht es wirklich darum, Prophylaxe zu machen. Und das ist also ganz wichtig. Die sensomotorische Leistungsfähigkeit, die stellt also demnach eine wesentliche Prophylaxe für das Sturzrisiko dar. Und da diese der Wechselbeziehung zwischen sensorischer Kontrolle, das heißt also motorische Steuerung von Haltung, Stützmotorik, dann von der Bewegung, wie gut ist meine Zielmotorik, wie genau kann ich die Bewegung machen, einfach Rechnung trägt. Und da hat, wie gesagt, bei älteren Menschen gerade ein sogenanntes propriorezeptives Training, das ist ein Training, wo die Tiefensensibilität verbessert wird, also Gleichgewichtsübungen auf dem Perzipal, auf dem RX-Kissen, auf dem Sensor-Pro. Solche Übungen sind besonders wichtig, denn wie gesagt, dann kommen dazu ältere Menschen, die sehen vielleicht nicht so gut, die haben die Kontrastschärfe, ist vielleicht nicht mehr so da. Das heißt, dadurch kann es sein, dass sie also schneller aus dem Gleichgewicht kommen. Man sieht das manchmal, die stehen auf und taumeln dann so ein bisschen. Da kann man also dementsprechend sehr gut entgegenwirken. Also wir können uns merken, ganz wichtig, regelmäßiges Krafttraining, mindestens zweimal in der Woche. Ich sage immer, der liebe Gott, der war kein Kraftsportler, sonst hätte er eine 6-Tage-Woche gemacht. Dann hätte man gesagt, trainiere immer, was für sich, Montag, Mittwoch, Freitag, dann Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Samstag, so. Das wäre ein sehr gutes Tempo, wo man da trainieren kann. Dann natürlich alltagsnahe Bewegungen wie Gehen, Treppen, Steigen, Wandern sind auch wichtig. Gleichgewichtskoordinationstraining auf dem Sensor Pro zum Beispiel. Dann natürlich auch Haltungstraining. Muskelaufbau ist wichtig, weil im Alter ja die Muskulatur nicht nur abbaut, sondern auch die Ansteuerung der Muskulatur sich verschlechtert. Deswegen, wie gesagt, auch ein Muskelaufbautraining. Und da kann man dann hingehen und kann dann auch so ein bisschen, da kann man so ein bisschen differenzieren zwischen umfangorientierten Training im Hypertrophiebereich und dann wieder intensitätsorientierten Training, wo man dann auch so systematisch im Wechsel das Ganze auch trainiert, dass man sagt, man trainiert jetzt mal eine Wiederholungszahl von 8 bis 12 Wiederholungen, dann geht man wieder ein paar Wochen später mit den Wiederholungszahlen weiter runter. Also wie gesagt, man muss das Training kombinieren und dann, wie gesagt, mit sensormotorischen Übungen, also Sturzprophylaxeübungen im Alltag machen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn man eine bereits diagnostizierte Osteoporose oder Frakturen hat, dann sollte man das Training natürlich individuell anpassen und sich fachlich begleiten lassen. Das heißt also, das wäre auch ganz wichtig. So, und jetzt kommt der Felix genau richtig zum Frageblock. Kommt der Felix zu uns. Hallo Felix, herzlich willkommen. Ich habe erklärt, Unterschied zwischen primärer und sekundärer Osteoporose, also postmenopausale Osteoporose, senile Osteoporose. Was siehst denn du bei dir in der Praxis besonders häufig?
Es ist tatsächlich so, dass wir sicherlich eine überdurchschnittlich große Zahl an weiblichen Patienten haben. Das mag natürlich eine genetische Disposition haben, die wirklich sehr hoch ist, aber im Grundsatz, sage ich so, haben wir bei den Damen oft ein hormonelles Problem, dass gerade in der Menopause das Östrogen leider abnimmt und dadurch natürlich als Knochentreiber Nummer 1 fehlt. Und das führt dann dazu, dass natürlich eben der Knochenabbau abgebremst wird. Und dieses Abbremsen des Knochenbaus, ja, führt dann letztendlich zu einer negativen Knochenbilanz. Und das bedeutet, dass dieses natürlich zu einer Osteoporose führen kann. Ganz selten sind sicherlich osteoporotische Erkrankungen, die aufgrund von Medikamenten oder von Stoffwechselkrankheiten passieren. Also so gesehen ist es tatsächlich eine Rarität. Die häufigste, und ich würde sagen 90%, sind sicherlich die sogenannte idiopathische. Das heißt, man findet keinen Grund, vermutlich genetische Disposition, die dann eben bei bestimmten Patienten früher oder später ausbricht. Und für uns entscheidend ist, wenn man jemanden in der Sprechstunde hat, der die Anzeichen dafür hat, dass man den richtig diagnostiziert, dass man hier natürlich schaut, wo sind mögliche laborchemische Parameter, dass man die analysiert, dass man dann eine präzise Knochendichtemessung macht und natürlich auch die Familienanamnese betrachtet und all diese Kofaktoren zusammenwirft und daraus sich ein Bild macht. Und dieses Bild ergibt dann letztendlich auch für uns Ärzte einen klaren therapeutischen Ansatz. Wie geht man ran, wenn jemand jetzt zum Beispiel an der Nebenschilddrüse eine Störung hat? Dann kann man da zum Beispiel mit bestimmten Nebenschilddrüsenhormonen agieren. Wenn jemand im Bereich von anderen medikamentösen Sachen, dass man Medikamente absetzt, um dann da entsprechend, sage ich mal, nachzuhelfen. Bei den Frauen dann oft im Bereich des Hormonstatuses eben schaut, warum das Ganze stagniert, kann man eben hier auch nachhelfen mit Hormonsubstitution, wobei man hier eigentlich nur einen relativ kleinen Korridor hat. Dieser Korridor ist eben deswegen so kurz, weil man nicht beliebig in jedem Alter mit Hormonen nacharbeiten kann. Das bedeutet, es gibt dieses Zeitfenster, wo ganz ehrlich die Gynäkologen oft sprechen, dass man in diesem Zeitfenster mit einem Hormon Zusatztherapien sehr viel machen kann. Aber im Grundsatz ist es so, dass man sagen muss, hier muss man mit richtigen Behandlungsstrategien, mit der richtigen Grunderkrankung angehen.
Wie wird denn die Osteoporose zuverlässig festgestellt?
Also genau das ist ein großes Thema, dass man mit validierten, heißt mit immer wieder gleichen Messmethoden überprüft. Und das ist die sogenannte DXA-Methode, duale Absorptions-X-Ray, also sprich Röntgenmetrie, heißt, dass man eben einen ganz schwachen Röntgenstrahl durch die Knochen schickt und hinten misst, was rauskommt. Und danach, je dichter der Knochen ist, desto weniger kommt von dem Röntgenstrahl durch. Und je poröser der Knochen, desto mehr kommt von dem Strahl. Und so kann das Gerät das errechnen. Es gibt Referenzwerte, nach denen man sich richtet. Und die andere Methode ist die sogenannte QCT. Das ist eben eine klassische Methode, die im CT gemacht wird bei Radiologen, wo eben eigentlich auch geschaut wird, wie viel Röntgenstrahlen geht durch die Knochen durch. Man erhält dann bestimmte Messwerte und diese Messwerte werden dann verglichen. Einmal mit einem 30-jährigen Patienten und einmal werden diese alterskorrigiert. Das heißt, das Alter des Patienten mit einberechnet. Und diese Methoden, sag mal, werden weltweit durchgeführt in gleicher Thematik. Also man kann in Deutschland, in Brasilien, in Schweden oder in Südafrika diese Methode anwenden und eigentlich immer verlässlich die Werte bekommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich von irgendwelchen Messmethoden, die an der Ferse oder am Handgelenk oder mit sonstigen, gibt ganz viele komische Messmethoden, die man sicherlich nicht im seriösen Medizinbereich finden wird, nicht verwendet, weil erstens können die komplett falsch positiv sein. Wir haben Werte, die sind gut, aber fischen dann einen Wert vor oder sie sind so schlecht und man suggeriert eine Osteoporose, wo keine ist. Also das heißt, man soll sich darauf verlassen, dass man entweder mit dieser DXA-Methode oder mit der QCT-Methode geprüft wird und dass man dann auch, wenn man Verlaufskontrollen macht, weil das ist ja ein Teil der Therapie, ist ja auch eine Verlaufskontrolle zu machen, dass man die dann auch mit derselben Technik misst. Nicht einmal mit der so, sonst kommt man einfach mit kleinen vergleichbaren Werten. Insofern ist es so, dass diese Messen immer an der gleichen Technik erfolgen sollen.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wann ist eine Knochendichtenmessung sinnvoll? Und wer sollte sich unbedingt untersuchen lassen?
Also, die erste Frage ist, wer soll sich messen lassen? Grundsätzlich ist es so, dass man schon bei den Frauen ab 50, 55 auch mal über eine Knochendichtemessung nachdenken sollte. Weil es ist einfach so, dass die Damen leider überproportional häufig mit dem Thema beschäftigt sind. Das heißt also, dass eine Messung bei einer 55-jährigen Frau sicherlich ratsam ist. Wenn man diese Messung macht und die Werte normal sind und gut und hoch sind, dann kann man sagen, dass man einfach jetzt mal die nächsten Jahre Ruhe hat. Wenn man aber jemanden im Grenzbereich rausfischt, der zwar gute Werte hat, aber am Grenzbereich sind, würde man einfach, ich sage mal, nach 2 Jahren nachkontrollieren und schauen. Vielleicht dann eben mit Vitamin D substituieren. Wenn man aber jemanden rausfischt, der letztendlich tatsächlich Osteoporose hat, muss der in die richtige Therapie. Bei den Männern kann man vielleicht ein bisschen noch warten, weil man sagt, naja, also bei den Männern hat man ja mit dem lang produzierenden Testosteron sicherlich jetzt nicht so oft das Problem wie bei dem Östrogenmangel. Ich denke, das ist erstmal die altersbezogene Grenze, wo ich immer schon mal nachfrage. Zweites ist natürlich Probleme mit Knochen, Knochenschmerzen, Knochenbrüche, vielleicht durch fehlendes Trauma, wenn man eben plötzlich was gehoben hat oder sich hingesetzt hat, plötzlich der Wirbel bricht. Das ist klar, dass eine Indikation ist. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden hat, der eine Stressfraktur am Fuß hat, kennt man vielleicht durch Marschfrakturen, durch starke Stressbelastung, plötzlich der Knochen bricht. Das sind alles so Alarmglocken, wo man unbedingt über das Thema nachdenken muss und hier sozusagen schauen muss, dass man hier mal eine Knochendichte-Messung macht, als Indiz, sozusagen, dass man erstmal eine grobe Richtung hat, um dann weiterzusuchen.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, was bedeutet die Diagnose Osteopenie und wie ernst ist diese Vorstufe zu nehmen?
Also Osteopenie ist definitiv abzugrenzen von einer Osteoporose. Osteopenie bezeichnet man die Vorstufe, ist also zu sehen als knochendichte Minderung. Wenn man jetzt eben über die Knochendichte-Messung geht und wir nehmen jetzt mal 3 Bereiche, die man gern auch farblich markiert, haben wir ja oft einen grünen, gelben und roten Bereich, der dann eben skaliert wird durch den jeweiligen Messwert. Und mit diesem Messwert landet man dann eben in diesen Bereichen. Rechnen, sagen wir, mit einer Knochendichte Werte von -1,5 bis 2,5 von einer Osteopenie. Eine Osteopenie ist definitiv nicht als Krankheit zu werten. Das kann temporär, das kann also zeitweise sein, dass man durch schlechte Ernährung, Krankheiten, was auch immer, dass auf einmal die Knochendichtewerte etwas absinken, noch in dem Bereich, wo man Vorstufe zur Osteoporose sagt. Das ist definitiv keine Erkrankung, die man mit Medikamenten behandeln sollte. Ich würde eine Osteopenie definitiv im Verlauf messen. Das heißt, ich würde die Osteopenie jährlich kontrollieren und schauen, ob die Werte sich verschlechtern. Dann natürlich eingreifen, was allerdings definitiv empfohlen wird in der Deutschen Osteoporose-Gesellschaft, ist, dass man bei einer Osteopenie definitiv mit hochdosiert Vitamin D, ich denke, der Thomas hat hier schon bestimmte Vorschläge gemacht, das heißt also, dass man, ich sag mal, in der Regel 3000 Einheiten täglich, vor allem mit Vitamin K2, mischt, dass es eben das Transportvitamin ist, was die Zelle bringt. Deswegen ganz wichtig. Das heißt, die Osteopenie allein würde ich eigentlich nur mit einer erhöhten Vitamin D-Substitution begleiten. Und natürlich nach einem Jahr kontrollieren, weil eben kann aus einer, sage ich mal, Osteoporose kann halt entsprechend auch eine Osteoporose entstehen.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, welche Hormone spielen besonders in und nach den Wechseljahren eine große Rolle?
Also das ist natürlich eine Frage, die man sicherlich dem Gynäkologen oder dem Endokrinologen, also dem Hormonspezialisten stellen muss. Also wir Orthopäden sind natürlich schon dahinter, dass der Hormonstatus geprüft wird, weil wir wissen, dass sowas wie die Nebenschilddrüsenhormone, das Parathormon, eine ganz große Rolle spielt. Auch die Schilddrüse in Kombination, bestimmte Faktoren, Cortisol, Ausschüttungen, also das kann auch tatsächlich zu einer Veränderung führen. Wir haben natürlich die Östrogene, die Testosterone, auch die Vorstufen des DHEA zum Beispiel. Das sind alles so wichtige Parameter, die natürlich im Raum stehen. Ich denke aber, es gibt nicht ein Hormon, wo man sagt, das ist jetzt ausschlaggebend, wenn jetzt jemand gerade einen tiefen Wert labormäßig sehr niedrig ist, dass man sagt, oh, der wird jetzt in Osteoporose reinrutschen. Das kann man nicht sagen. Ich habe auch schon Patientinnen gehabt, die haben eine schwerste Osteoporose und haben einen vollkommen normalen Hormonstatus. Ja, die haben vollkommen normale Östrogenwerte. Ich habe junge Patienten, die eine Osteoporose haben, die haben auch normale Hormonwerte. Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es an einem Hormonwert liegt. Das ist wie immer ein Baustein, dass jemand zum Beispiel einen sehr niedrigen Östrogenwert hat, vielleicht über Jahre hinaus durch die Menopause verloren oder abgebaut oder abgesenkt. Im Grundsatz ist es nur ein weiteres komplementärer Bausteinsystem, wie immer der Körper nicht an einem Hormon hängt, sondern an verschiedenen Kaskaden. Deswegen würde ich die Frage eigentlich so beantworten, dass es eigentlich nicht an einem Hormon liegt oder hängt. Und auch andersrum gesagt, es ist auch nicht so einfach, mit einem Hormon diese Osteoporose-Thematik wieder umzuschwenken. Insofern würde ich persönlich sagen, es gehört ins Gesamtbild und muss geklärt werden, damit man einfach sowas im Auge behält, weil eben gerade die sekundären Osteoporosen, also die eben durch eine Krankheit erzeugt werden, die müssen natürlich abgegrenzt werden von der primären / osteoidopathischen, also sprich von der, wo wir nicht wissen, wo es herkommt. Und das wäre natürlich fatal, denn es ist ja so, dass wir zum Glück sehr effiziente Therapiemaßnahmen haben. Und eines dieser Maßnahmen ist nun mal auch das sogenannte Nebenschilddrüsenhormon, das Parathormon in synthetischer, künstlicher Form zu geben. Wenn jetzt wirklich alle medikamentösen Ansätze nicht greifen und der Patient wird nicht durch seine Therapie besser, dann ist tatsächlich das ein Medikament, was man in synthetischer Form, das Teriparatid, das ist ein Medikament, das gibt es in Spritzenform, das man dann quasi einmal täglich sich quasi subkutan, also unter die Haut spritzt und damit eben dieses Parathormon dem Körper zuführt. Und das ist, ich würde sagen, der Booster aller Medikamente. Aber auch da muss man sagen, das sollte man nicht länger als 2 Jahre nehmen. Insofern sieht man, dass man mit Hormonen schon arbeiten kann, aber es ist nicht so einfach, immer einem Hormon die Schuld zuzuschieben.
Sehr gut. Welche Risikofaktoren unterschätzen die meisten Menschen?
Naja, also Osteoporose klingt ja erstmal so harmlos. Mein Gott, dann hat man halt Osteoporose. Klar, wenn man einen Wirbel bricht oder wenn man sich mal einen Wirbel bricht und diese Schmerzen hat, dann glaube ich, ist man ganz schnell auf einmal sehr demütig, weil diese Fraktur dann einfach mal für 3 Monate richtig wehtut. Kritisch wird es, wenn es wirklich, wenn da Strukturen betroffen sind, die in dem Fall auch statisch was halten, ja, zum Beispiel ein Wirbel, der Richtung Wirbelkanal einbricht, ja, und auf einmal aufs Rückenmark drückt oder allein den Spinal, den Wirbelkanal verengt, dann haben wir daraus natürlich eine richtige Komplikation. Das kann bis zu einer Operation, bis zu einer Stabilisierung gehen, dass man halt mit Stangen und Schrauben das wieder aufrichten muss, ja. Oder nehmen wir mal der älteren Patienten, der sich den Schenkelhals bricht durch eine Bagatell, durch einen Stolperer, durch Hinfallen oder ein Stoßen an der Tischkante. Das sind genau die Momente, wo, wie wir sagen, immer die Komplikationskette beginnt, weil der Patient ist vielleicht nicht OP-fähig, der liegt im Bett. Wenn er nicht geht, dann ist die Lungenbelüftung nicht gut. Dann kriegt er eine Lungenentzündung, dann kriegt er vielleicht einen Harnwegsinfekt, dann kriegt er eine Blutvergiftung und schon ist das Organversagen vorprogrammiert. Das sind diese Momente, die wir im Krankenhaus auch fürchten, wenn dann alte, ältere, kranke Menschen nicht mehr mobil gehalten werden durch eine Fraktur und vielleicht sogar operiert werden müssen und ein Operationsrisiko eingehen. Also das heißt, die Osteoporose an sich ist gar nicht das große Thema, sondern ist das, was die Osteoporose letztendlich macht, die Komplikationen, die aus der Osteoporose entstehen. Und die sind eigentlich genauso, das sind die schwierigen Momente, weil diese Osteoporose an sich merkt man nicht. Sie kommt schleichend um die Ecke und irgendwann macht's knack, ist der Wirbel gebrochen. Solange es bei einem Wirbelbruch bleibt, ist es nicht dramatisch. Das kann man wunderbar ausstehen und überleben. Aber weitere Komplikationen sind halt dann sehr schwerwiegend und können dann den Patienten zuletzt durch die Komplikationskette tatsächlich bis, ja, so hart man sagen muss, ins Grab bringen.
Okay, wir haben 19:02 Uhr, Philipps. Ja, ich würde sagen, Felix, das war's für heute. Und ich bin froh, dass du es noch geschafft hast, dazuzukommen. Dadurch konnten wir noch mal deine Expertise auch noch mal zu diesem Thema erfahren, weil das ist ja nicht was, was ab und zu nur eine einzelne Person betrifft, sondern da sind viele Menschen von betroffen. Und man muss ja nicht warten, bis der Knochen bricht.
Ja, also mir tut's leid, dass ich jetzt so spät dazugestoßen bin, weil ich habe mich echt auf das Thema gefreut. Ist ja eins der Hauptthemen, die man hier in der Orthopädie betreut und jeden Tag mit vielen Auswirkungen, sprich immer wieder fischt man einen Patienten raus, der dann entsprechende schwere Osteoporose hat und vieles klärt sich dadurch. Also von daher hoffe ich, dass ich vielleicht noch ein bisschen dazu beitragen konnte, zumindest die Fragen zu beantworten.
Auf jeden Fall. Felix, vielen Dank. Ich bedanke mich vor allem auch bei allen fürs Zuhören und natürlich auch für die, die jetzt den Podcast gehört haben. Wenn es euch gefallen hat, geht es einfach weiter. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem eine wunderschöne Woche. Bleibt fleißig, trainiert gut. Bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche einen schönen Abend und liebe Grüße aus München.